Herzlich willkommen zur 115. Ausgabe des Box Podcasts. Heute mit dabei der Jan und der Imanu.
Hallo.
Hi.
Wie immer beginnen wir mit der Rückschau aufs vergangene Wochenende und da fangen wir natürlich am Freitag an mit der doch sehr, sehr interessanten Karte in Russland. Auf der Undercard zu erwähnen, vielleicht Rakim Shakiev gegen Valery Brudov kämpfte, der dann auch, ja, wie man es vorher schon erwarten konnte, in der vierten Runde durch K.O. gewonnen hat, oder zumindest, dass er vorzeitig gewinnen würde, das war zu erwarten und das hat er dann auch getan. Kommen wir dann zu den, ja, interessanteren Kämpfen. Manuel Char kämpfte gegen einen Franzosen, und zwar Johan Duhaupin, der schon mal gegen Erkan Tepa gekämpft hat und mit dem sich auch ein sehr, sehr enges Duell lieferte, das er verlor, aber viele Beobachter hatten es auch sehr, sehr eng und es war auf jeden Fall auch ein enger Kampf und das war es jetzt zwischen Char und Duhaupin. Auch Imanu, Manuel Chars Karriere dadurch so ein bisschen ins Stocken geraten.
Ja, das kann man wohl sagen. Wenn man Mann wie Duhaupin nicht schlagen kann oder zumindest nicht sogar in Gefahr bringen kann, ihn zu besiegen, weil ich habe den Kampf eigentlich persönlich relativ deutlich bei Duhaupin gesehen und dementsprechend ja, es ist für Manuel Char natürlich eine Situation, die auf jeden Fall sehr unbefriedigend ist und die ihn auf jeden Fall in den Ranglisten weit zurückwirft. Und wenn man ganz ehrlich ist, hatte Char auch in seinen vorigen Kämpfen vor Povetkin oder auch schon vor Klitschko oft Kämpfe drin, die sehr, sehr eng waren. Ich weise mal auf Bidenko oder wen hatten wir noch? Johnson, der war auch jetzt nicht so eindeutig, wie es halt im Endeffekt dann die Punkte ausgesagt haben. Oder gegen Zack Page, das Ding, wo er, glaube ich, nur eine MD drin hatte. Da waren einige Sachen schon im Rekord, wie gesagt, wo es eng war. Und das waren alles Leute, die, ja, wenn man Chars Ansprüche hat, in einen Weltmeisterschaftskampf zu kommen oder wieder darauf hinzuarbeiten, die man ziemlich locker schlagen müsste dafür und eindrucksvoll schlagen müsste. Und das hat er eigentlich in seiner ganzen Karriere, immer wenn es ein bisschen komplizierter wurde, wo die Gegner etwas besser wurden, halt nie unter Beweis gestellt, dass er das wirklich kann. Und auch in diesem Kampf war es wieder so, es ist ein Gegner, der nun wirklich nicht, beileibe nicht gut ist. Ja, er ist durchschnittlich, vielleicht etwas über dem Durchschnitt anzusehen, vielleicht ein guter Top 30 Mann. Ja, so ungefähr, so um den Dreh würde ich das einschätzen. Und da muss man natürlich in Anspruch haben, ihn klar und deutlich zu besiegen. Und er war in dem Kampf unterlegen. Duhaupin hatte die bessere Workrate, hatte die besseren Treffer. Hat immer, wenn er mit seinem Jab gearbeitet hat, gute Treffer gegen Char untergebracht, konnte ihn gut auf Distanz halten. Und fast mit jedem Schlag, den er abgefeuert hat, hatte er auch meistens einen klaren Treffer drin. Und Char wirkte im Kampf ziemlich ratlos, konnte kaum was machen, hatte zwar, ja, vielleicht noch zu Beginn ein paar Runden, wo er wirklich auch was probiert hat, aber hat wirklich so wenig getroffen. Das Einzige, was mir gefallen hat, waren seine Körperhaken, die er hatte, besonders den linken Haken zum Körper, der war gut geschlagen, der hat auch öfter mal getroffen und auch gepunktet, aber ansonsten da war nichts zu sehen, er wirkte irgendwie auch total schwerfällig auf den Beinen, hatte Geschwindigkeitsnachteile, wirkte total grobmotorisch, er wirkte quasi so wie immer, nur, wie gesagt, wenn er ein bisschen besser ist oder besser wird, dann, ja, sah Char, wie gesagt, bisher noch nie wirklich berauschend aus in dem Kampf und, auch in diesem Kampf nicht, diesmal hatte halt die Punktrichter nicht wie in den Kämpfen in Deutschland auf seiner Seite und wir haben hier ein faires Urteil gesehen, das mit 2x98, 93 eigentlich genau das widerspiegelt, was ich auch gescored habe. Ich hatte es 98, 92. Das ist ein sehr faires Urteil, 95, 95. Was auch dabei war, ist sehr pro Char, muss ich sagen. Also man kann das mit Sicherheit vielleicht noch irgendwie rechtfertigen, ja, aber es ist schwierig, sich das so zurecht zu scoren. Also 5 Runden für Char ist schon eine Hausnummer. Also 4 kann man vielleicht, ich weiß nicht, 5, ich müsste mir den Kampf auch nochmal angucken, möglicherweise kann man das vielleicht auch Draw haben, aber wenn man das wirklich richtig neutral scored und nach Treffern scored, wer die besseren drin hat und auch von der Workrate her, vom ganzen Kampfverlauf, dann kann man Char auf jeden Fall hier nicht als Sieger sehen. Und ja, das Urteil ist auf jeden Fall okay, hat er verdient verloren. Und ja, wie geht's weiter für Char? Ist eine gute Frage. Also er sollte sich auf jeden Fall seine Gedanken machen. Nach so einem Fight, also um die Weltmeisterschaft, denke ich, werden wir Manuel Char nie wiedersehen.
Also ist, denke ich, auch unwahrscheinlich. Vor allem, wenn man sich anschaut, gegen welche Leute der Franzose eigentlich schon verloren hatte. Nämlich das sind Pianeta und das sind Erkan Tepa. Und damit ist eigentlich die deutsche Rangliste schon relativ klar, wo man die Namen sehen muss in Deutschland. Und
Ja, das
später
stimmt.
nicht.
Sicher, man muss natürlich dazu sagen, das waren zwei enge Dinger gegen Pianeta und gegen Tepa. Wenn man sieht, die waren beide in Deutschland. Die Kämpfe kann man sich natürlich dann ungefähr denken, wie die Kämpfe wirklich verlaufen sind. Ich glaube, 216/12 gegen Tepa, also in dem Bereich. Ja, gut, das wird dann wahrscheinlich auch eher Richtung Draw tendieren, das Ding, ne? Also der ist von der Leistungsklasse her jetzt nicht so übel, wie man das jetzt annehmen kann, wenn man zweimal gegen ja, Pianeta und Tepa verliert. Ist schon besser, als es das zeigt, aber trotzdem, Char hat wie gesagt den Anspruch, um ja, Weltmeisterschaften zu kämpfen. Ja, und dann musst du so einen Mann natürlich schlagen. Du
Ja,
hast wie
ich
gesagt.
denke, da müssen wir jetzt ganz ehrlich sein. Ich glaube, Char wird jetzt maximal noch so einen Gatekeeper-Status bekommen können. Das ist jemand, den man schlagen muss, um sich überhaupt zu qualifizieren, um in Richtung von einem Deontay Wilder oder gar Klitschko denken zu können. Aber Char wird niemals mehr selbst in diese Lage kommen. Das kann ich mir jetzt echt nicht mehr vorstellen. Nicht
Na.
nach dem, gegen was er jetzt verloren hat.
Ja, auf jeden
Nee.
Fall.
Also
Das.
gegen Povetkin darf man verloren haben, gegen Klitschko darf man natürlich verloren haben, aber jetzt hat man im Prinzip halt doch gegen niemand Besonderen verloren.
Ja, und die Frage ist halt immer, wie man verliert, ne? Also er ist auch gegen Klitschko, wie gesagt, vorzeitig gestoppt worden, auch wenn es jetzt eine blöde Cut-Verletzung war, aber im Endeffekt verliert das halt nach 4 Runden. Gegen Povetkin wurde er ganz, ganz böse ausgenockt und ja, hat bis dahin auch keine Runde gewonnen gehabt. Also ja, und wie gesagt, auch die Kämpfe davor, auch ob das Bidenko war oder Zack Page oder irgendwelche anderen Leute, die halt weit entfernt sind von Top 15, Top 20, da hat er alles andere schon als gut ausgesehen. Das waren knappe Dinger, ganz eng. Und die hätte man auch gut und gerne anders scoren können. Und ja, jetzt hast du den nächsten Mann, der halt so auf diesem Level ist, ne, vom Bidenko oder Zack Page so in die Richtung. Und ja, es sah im Prinzip genauso aus wieder. Oder vielleicht sogar noch eine Linie noch etwas schlechter. Ja, also Manuel Char hat einfach nicht die Leistungsqualität, ja, um da oben mitreden zu können. Das muss man einfach jetzt so fair feststellen. Dementsprechend würde ich mich da jetzt auch anschließen. Was gerade gesagt wurde, dass er ja mehr über den Gatekeeper-Status wahrscheinlich nicht mehr rauskommen kann und wird. Sicher, kann er mit geschicktem Matchmaking vielleicht wieder drei, vier Leute aus dem Top 40 oder 50 besiegen und sich möglicherweise auch nochmal vielleicht, was vielleicht drin ist, vielleicht einen Eliminator-Kampf anstreben oder sowas, aber spätestens den wird er dann mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder verlieren. Also ja, für Char, er kann vielleicht noch ein bisschen Geld mit dem Boxen verdienen, aber große Ambitionen Richtung Titel oder irgendwie sowas, das kann man auf jeden Fall mit dem Kampf vom Wochenende dann, ja, das Kapitel kann man dann beenden.
Ja, ich denke auch, dass er ein bisschen so in seiner eigenen Welt dann glücklich werden wird. Vielleicht so ein paar eigene Veranstaltungen machen kann, wo er seine Fans da hat und so in dem Bereich vielleicht noch ein bisschen erfolgreich ist, aber so in der Weltspitze da hat er schon die Physis für, aber einfach so das Talent und die Skills sind einfach nicht da. Man sieht einfach so, dass er nicht wirklich ja, gut ausgebildet ist boxerisch. Da ist einfach nicht viel Substanz da boxerisch. Er ist nicht schnell, er hat keine besonderen Hände, also da ist einfach nicht viel Substanz da und das ist einfach nur die körperliche Präsenz, so die er wirklich hat, die wirklich enorm ist bei ihm, aber ja, und ob er sich da nochmal boxerisch steigern kann, das bezweifle ich auch. Interessant fand ich nur, dass hätte irgendwie bei Facebook irgendwie 150.000 Fans oder so, dass von dem Kampf da nichts gepostet wurde, sondern einfach nur immer irgendwie weiter lustige Videos geteilt wurden und das war schon ein bisschen komisch. So.
Ja, er hat ja
Ja,
noch
das ist
eine Sache hat er vor
interessant.
3 Stunden gepostet. Er meinte, dass er von den Judges halt gerobbt wurde und dass er klar besser war. Und das ist halt auch wieder sowas, was genau zu Manuel Char passt. Keine Selbsteinsicht. Der sitzt irgendwie für sich selbst auf einem ganz hohen Thron und sieht sich als, ich weiß nicht, ob er es wirklich denkt. Ja, aber es scheint wirklich so zu sein, dass er wirklich denkt, dass er einer der Besten ist.
Und den Klitschko-Kampf hat er auch nur wegen dem Cut verloren, ne?
Ja, genau. Und gegen Povetkin hat er vielleicht mal irgendwie einen schlechten Tag gehabt oder was weiß ich, ne? Es ist halt Manuel Char, man kann ihn halt nicht mehr ernst nehmen und dementsprechend, ja, ich bin auch glücklich darüber, dass er halt jetzt gegen so einen Mann aus der zweiten Reihe verloren hat, weil jetzt kann man das Kapitel auch endgültig abschließen und muss sich nicht immer mit diesem Trash-Talk beschäftigen, den er betreibt. Ich meine persönlich, ich mag das schon, wenn jemand Trash-Talk macht, aber da muss dahinter auch ein bisschen Klasse stecken, die das rechtfertigt. Und das ist bei ihm nicht gegeben und deswegen bin ich froh, dass das zu Ende ist, jetzt erstmal zumindest für eine nächste
Umgekehrt kann ich
Zeit.
mir halt noch vorstellen, dass man ihn auf Sat.1 um eine deutsche Meisterschaft kämpfen sehen wird oder sowas.
Das kann sein, ja.
Und dass man diesen Titel mal versucht, mit etwas Prestige zu erfüllen oder so,
Genau,
dass man
also
das zeigen könnte. Also sowas könnte ich mir ernsthaft noch vorstellen und ein Kampf Erkan Tepa gegen Manuel Char, warum nicht?
Wunder, also ganz, das würde ich mir fürchterlich gerne ansehen. Das wären total spannende, ausgeglichene Kämpfe. Also das wäre schon, hätte schon so seinen Reiz, ne?
Ja, also
Ja, kann man machen.
alles, was da sich in den Top 4 in Deutschland, also Tepa, Char, Pianeta, solche Leute, die gegeneinander zu kämpfen sehen, das ist auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache.
Absolut, absolut.
Und da könnte ich mir auch ernsthaft nochmal ein schönes Turnier oder sowas vorstellen, wo man halt auf einer Sat.1-Veranstaltung eine Art Halbfinale sieht und dann im Finale kämpfen so um die deutsche Meisterschaft oder sowas. Das lässt sich doch auch prima vermarkten, da geht die Bild-Zeitung doch auch super mit. Also
Genau,
wäre
und
doch
der
eine geile
Sieger könnte
Sache.
man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, da ist dann, wenn die gegeneinander kämpfen, quasi eine Auswertung ist ja auch, weiß nicht, da kann man vielleicht auch noch so ein bisschen abgeschlagenere Leute, wie, weiß ich nicht, ein Edmund Gerber oder sowas auch vielleicht irgendwie nochmal mit reinnehmen.
Ja,
Und, oder
vielleicht kann
ein
man es, genau,
Kretschmann oder
vielleicht kann
so,
man es
das
ja
wäre schon
sogar
reizvoll so.
mit noch mit einer Achterrunde wirklich machen. Also das ist wirklich was, womit man auch in Deutschland noch mal, denke ich, Zuschauerzahlen kriegt und womit man das Boxen auch noch mal bekannter machen könnte. Und es ist halt immer noch das Schwergewicht, das ist die Division, die in Deutschland gerade als die wichtigste gilt für die meisten Leute.
Ja.
Muss ich noch kurz eine kleine Info am Rande reinhauen. Manuel Char hat offiziell Berufung gegen das Urteil am Wochenende eingelegt und die Entscheidung kommt irgendwie laut seinen Angaben in dieser Woche, was das Urteil
Ja,
betrifft.
geht davon irgendjemand aus, dass das was verändert?
Nein, mit ziemlicher
Normal nicht,
Sicherheit
nein.
nicht, weil es ja auch ziemlich eindeutig eigentlich ist, dass er Unrecht hat. Aber wollte ich trotzdem mal bemerken, dass er da ja, Einspruch eingelegt hat.
Ja, kann ich mir eigentlich auch eher nicht vorstellen, in dem Fall, dass da irgendwas. Aber wer weiß, ich sag mal, Boxen ist echt eine Menge möglich, aber von daher lassen wir uns überraschen. Aber ich gehe auch nicht mal, auch nicht davon aus, dass sich da irgendwas groß ändern wird. Ja, aber eine deutlich bessere Leistung als Manuel Char hat ein gewisser Dimitri Kudryashov gezeigt. Kudryashov hat, der ist vielleicht manchen Hörern bekannt von seinem Erstrundensieg gegen Juan Carlos Gomez. Er hat seinen 17. Kampf gehabt gegen Francisco Palacios und ja, seinen 17. vorzeitigen Sieg. Und das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und Palacios ist halt auch nicht irgendwer, sondern das ist halt jemand, der zweimal in Polen hauchdünn gegen Krzysztof Lunacik verloren hat. Ja? Und das waren verdammt enge Kämpfe. Und dass der Kudryashov den in der ersten Runde dermaßen zerstört, ist schon extrem beeindruckend. Also Kudryashov auf jeden Fall jemand, den man ganz klar auf dem Zettel haben muss und ja, der sich im Cruisergewicht wahrscheinlich auch von jemandem verstecken muss und von dem man in Zukunft noch einiges erwarten kann, oder Imanu?
Sehe ich auch so. Ich war auch sehr beeindruckt, ja, wie, oder was für eine Deutlichkeit er gewinnt, wie er auftritt. Das ist also, ja, ist unglaublich. Lässt auf jeden Fall bislang keine Schwächen durchsickern. Ich meine, gut, die Kämpfe gehen natürlich auch meistens mal relativ schnell. Aber gerade das ist ja auch das Dominante, ne? Was man sieht. So ein Mann wie Palacios halt, wie gesagt, innerhalb von ja, ein paar Sekunden aus dem Kampf nimmt, dann muss man auf jeden Fall Qualität haben. Das steht auf jeden Fall fest. Die Frage ist natürlich, die noch offen ist, wo man Fragezeichen hintersetzen kann, was passiert, wenn Gegner halt, oder wenn es mal einen Gegner gibt, der die Treffer vielleicht in den Anfangsrunden nehmen kann, es geht halt ein bisschen weiter, vielleicht in die vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Runde und dann kann man gucken, Ob er da möglicherweise irgendwelche Schwächen offenbart, die man vielleicht jetzt noch nicht sehen konnte bislang. Aber das, was man bisher von ihm gesehen hat, ist natürlich eindrucksvoll und den muss man auf dem Schirm haben. Also ich gehe auch davon aus, dass er seinen Weg geht. Und ja, wenn es da nicht irgendwelche konditionellen Probleme geben sollte in ja, den nächsten Kämpfen gegen bessere Gegner, dann ist das auf jeden Fall ein Mann, der möglicherweise vielleicht sogar mal alle Titel sich ja unter den Nagel reißen kann oder wird. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und da man davon ausgehen kann, dass er sich auch noch ein bisschen verbessert und entwickelt, ja, ich habe ihn auf jeden Fall auf dem Schirm und freue mich auf weitere Kämpfe von ihm gegen vielleicht dann auch absehbarer Zeit noch etwas stärkere Gegner. Das kommt ja dann mit der Zeit sowieso.
Ja, absolut. Also ich würde auch gegen jeden von oder jeden von diesen Elite-Kämpfern im Cruisergewicht würde ich ihn gerne sehen. Also schon sehr eindrucksvolle Erscheinung, der gute Eduard, der gute Dimitri Kudryashov. Aber der Eduard Trojanowski hat auch gewonnen, und zwar gegen Ike Shaknazian. Das sollte man auf jeden Fall auch noch erwähnen. Auch ein recht großes russisches Talent in super Leichtgewicht. Ja, kommen wir zum Hauptkampf der Veranstaltung. Das war Denis Lebedev gegen Juri Kayembre Kalenga. Ein Kampf, wo man vielleicht dachte, ja, das müsste eigentlich Lebedev relativ klar machen. Aber er tat sich dann doch vielleicht so ein bisschen überraschend schwer, oder Iman?
Ja, ich habe es auch eindrucksvoller erwartet von Lebedev. Aber Kalenga hatte immer wieder gute Aktionen im Kampf gehabt. Und das, obwohl er nun wirklich ja beileibe nicht über richtig krasse Skills verfügt. Ja, er schlägt meistens ziemlich wilde Schwinger, aber konnte Lebedev erstaunlich gut und oft damit treffen. Ja, Lebedev musste sogar einmal runter. Er war jetzt nicht wirklich, ich will sagen, kurz vor einer K.O.-Niederlage gestanden, aber er ist einmal richtig schön böse, brutal in die Hand gelaufen und ja, kam, glaube ich, bei 5 oder 6 wieder hoch und die Runde war auch dann ziemlich direkt zu Ende. Das war natürlich auch für ihn positiv. Aber es war auf jeden Fall schon, ja, teilweise schockierend anzusehen, dass das Lebedev, wie gesagt, gegen so einen doch ziemlich grob motorisch wirkenden Mann so oft getroffen werden kann. Und ja, ich weiß nicht, ob Lebedev möglicherweise vielleicht auch sehr, sehr viel Substanz gelassen hat in seinem Kampf gegen Jones, wo er nun wirklich ja bis aufs Letzte rausgeprügelt wurde im Prinzip nach 11 Runden, wie er aussah. Was,
ja, das war schon brutal.
Das war auf jeden Fall dann so, wie gesagt, ab der 6., 7. Runde war das nur noch ja, eine Vorführung und ein ganz, ganz böser Kampf für ihn. Ja, der möglicherweise vielleicht doch mehr Substanz gelassen hat, als man das vielleicht jetzt vor dem Kampf gegen Kalenga gedacht hat. Weil wie gesagt, Kalenga ist wirklich beileibe jetzt nichts Tolles. Ja, es ist ein Mann natürlich mit viel Power, aber der schlägt halt kaum einen Schlag richtig perfekt. Das sind halt meistens ja mehr oder weniger wirklich nur wilde Schwinge. Und gegen ja Leute der Top Ten sollte sowas eigentlich nicht zum Erfolg führen. Und ich meine, gut, wenn man ein, zwei Mal so ein Ding kassiert, das mag passieren, aber Lebedev wurde nicht ein, zwei Mal getroffen von diesen Schwingern, sondern bestimmt ja 30, 40 Mal. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall für Lebedev keine gute Vorstellung gewesen. Er hat das Ding ja im Endeffekt nach Punkten dann relativ knapp auch gewonnen. Das genaue Urteil habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das war so im 116, 112 oder 115, 113 Bereich. Ich glaube sogar 115, 113, wenn ich
genau,
mich nicht täusche.
Genau, 112, 116, 110 und 116, 111 waren.
Ja, sowas, genau. Also hat auf jeden Fall einige Runden abgegeben, wie gesagt, mit Bodenbesuch dazu. Ja, was soll man dazu groß sagen? Es war natürlich im Endeffekt schon ja, ein verdienter Sieg, klar, das war okay, das Urteil ist jetzt nicht so, dass er da betrogen wurde, der Kalenga oder sowas, aber ich habe da mehr erwartet, dass es Lebedev sollte eigentlich gegen so einen Mann ja kaum eine Runde abgeben, aber gut.
Ja, genau, vor allem Lebedev haben ja auch viele als vielleicht Nummer 1 gesehen in der Gewichtsklasse und von einer Nummer 1 muss man einfach gegen so einen Gegner eine andere Vorstellung erwarten und es zeigt im Grunde auch nur, wie eng das Cruisergewicht ist und dass in den Top 10, ich will nicht sagen, fast jeder jeden schlagen kann, aber das ist, geht schon verdammt eng vorne zu. Also mit Drost, Hernandez, Hook, Lebedev und vielleicht jetzt auch noch Kudryashov und weiteren, also Ramirez. Da gibt es ja wirklich eine Menge Leute, die auf fast ähnlichem Niveau agieren oder Vlasic, ne? Und die nehmen sich ja alle nicht viel, die Jungs da.
Ja, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Gewichtsklasse und kann man, dass da in Zukunft ja auch mal Kämpfe gibt dann, wo die Top Ten dann gegeneinander kämpft. Das hat man ja eigentlich ziemlich selten momentan. Das sind ja meistens dann irgendwie dann doch Leute, die ja außerhalb der Top Ten gegen die Top Ten kämpft. Ja. Und ich würde mir da auch mal für Hook vielleicht mal so ein paar Kandidaten wünschen, wie im Jodacik oder vielleicht ja, vielleicht das Lebedev Rematch oder wie auch immer. Da kann man auf jeden Fall schöne Ansetzungen machen und wollen mal schauen, was da noch so kommt. Aber du sagst es auf jeden Fall. Die Gewichtsklasse ist eng, ist spannend, ausgeglichen und das macht sie natürlich auch umso interessanter dann.
Ja, und Lebedev sehe ich einfach immer sehr, sehr gerne kämpfen. Und ich meine, allein in Russland, was da an Kämpfe möglich wäre, ne? Also mit Kilyashov, Shakiev, Drost, das wären ja alles schon fantastische Ansetzungen, die man alle schon allein in Russland machen könnte. Ne? Also.
Ja, ist traurig, dass man lieber einen Schotten Roy Jones, einen Schotten James Toney und halt jemanden aus Afrika holt, der halt noch überhaupt nichts bewiesen hat jetzt mit Kalinga. Da wird natürlich auch viel zerstört. Also möglich ist vieles, aber bis dato passiert ist halt wenig und ja, es ist halt schon traurig, ja.
Mal schauen, aber ich denke auch, die Tendenz bei Lebedev, der jetzt ja auch schon 35 ist, geht eigentlich schon steil nach unten, weil der Jones-Kampf ist jetzt 2 Jahre her, danach hat er Pavel Kolozai geboxt und danach jetzt Kalenga. Und ja, das ist ein bisschen wenig Aktivität so, ne? Und man muss sehen, wie es mit Lebedev weitergeht, aber.
Ja, ich glaube, man hat auch ein bisschen Angst um ihn. Ich meine, was Jones mit ihm halt gemacht hat, das weiß halt im Endeffekt auch jeder und ja. Dementsprechend weiß man natürlich auch vielleicht das schon einzuschätzen, wie es mit Lebedev steht, was man ihm jetzt noch zutrauen kann. Man möchte ihm wahrscheinlich auch so lange, wie es möglich ist, Gegner liefern, die ziemlich, ja, ich will nicht sagen schwach sind, aber zumindest die keine große Gefahr darstellen, ja, wo man halt noch ein bisschen Geld mit ihm verdienen kann. Und dementsprechend habe ich auch meine Zweifel, dass man ihn jetzt in den nächsten 1 bis 2 Kämpfen gegen ja richtig gute Leute setzt, weil halt das Risiko ziemlich hoch ist, dass er eventuell möglicherweise den Titel wieder abgibt und deswegen ja, habe ich schon die Befürchtung, dass man da auf Vermeidungskurs geht, ja, wenn man mit Jones schon einmal die schlechte Erfahrung gemacht hat.
Ja. Gut, ja, am Freitag gab es auch noch einen anderen Kampf im Cruisergewicht und zwar Ole Afolabi kämpfte gegen Ramirez. Da hatten wir vor dem Kampf schon gesagt, dass also wir hatten eigentlich schon so ein bisschen tendenziell gesagt, dass Ramirez gewinnt und er tat es dann auch. Und Ramirez ist natürlich jetzt auch wieder jemand, den man nennen muss, ne? Zumindest bei den Elite-Kämpfern im Cruisergewicht, weil mir hat er immer sehr gut gefallen. So seine Vorstellung gegen Hook war zum Beispiel sehr, sehr gut, fand ich. Also sehr schöner Kämpfer auch. Und er ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, den ich zum Beispiel auch fürchterlich gerne gegen Lebedev sehen würde. Das würde auch ein richtig hartes Ding werden. Den muss man auf jeden Fall auch wieder auf dem Schirm haben. Aber das zeigt ja nur, wie toll und ausgeglichen das Cruisergewicht ist. Und ich denke, da werden wir auch in Zukunft noch weiterhin viel Freude dran haben. Gut, ja, dann kommen wir einfach mal zum Samstag. Und zwar, da gab es im Center in New York, in dem ja irgendwie in den letzten, seitdem es das, diese Arena gibt, in den letzten, ich glaube, die gibt es jetzt so 2-3 Jahre und was in der Zeit an eine Masse an Kämpfen da dann in dieser Arena stattgefunden hat, ist schon enorm und hat sich so ein bisschen aus so einem kleinen Mekka entwickelt irgendwie. Und ja, da kämpfte einer der vielleicht besten Kämpfer der Welt, Danny Garcia gegen Lamont Peterson. Imanu, ein Kampf, ja, der dann doch recht kontrovers endete. Ne? Also die Punkte, der scored in den Kampf 114, 114, 115, 113, zweimal. Und ja, da hatten doch viele den guten Lamont Peterson vorne. Ne?
Ja, das kann man durchaus so werten. Ich würde aber sagen, dass das Urteil durchaus dem Kampfverlauf entspricht. Und zwar, Garcia war in den Anfangsrunden auf jeden Fall schon der bessere Mann, das muss man sagen. Peterson hat natürlich einige schöne Show-Einlagen immer drin gehabt, hat sich schön auf den Beinen bewegt, hat viel vermieden, aber hat dann in Anfangsrunden wirklich versäumt, selbst gute Treffer zu landen und hat die Runden ja durch die passive Aktivität und nicht vorhandene Aktivität eben abgegeben. Und ja, ist dann hinten raus natürlich aufgekommen, hat dann, ja, so ab der 9. Runde hat er vielleicht sogar jede Runde gewonnen, das kann schon sein. Aber wenn du halt die ersten 6-7 abgibst, dann wird es halt schwierig, noch ein Urteil zu bekommen. Schon mal gar nicht, wenn man Garcias Titel will. Deswegen ist das Urteil eigentlich ziemlich fair und auch okay. Wie gesagt, natürlich der Endspurt von Peterson, der macht natürlich dann nochmal was her und man hat den Eindruck dann vielleicht, okay, möglicherweise ist ja hier vielleicht der Falsche zum Sieger gekürt worden. Aber wenn man den ganzen Kampf, wie gesagt, sieht, dann ist das Urteil in Ordnung. Erste Kampfeshälfte auf jeden Fall Clan Garcia, die zweite, ja, Peterson mit, wie gesagt, aber auch noch ein, zwei Runden drin, wo Garcia besser war. Also die siebte, glaube ich, war es. Die neunte möglicherweise auch, glaube ich, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Oh, es war die siebte oder achte sogar, beide. Bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall waren da zwei Runden zwischen der siebten und zwölften, die man durchaus Garcia auch noch geben kann zu den Anfangsrunden. Und dann hast du halt, ja, ein 115-113 oder ein Draw zum Schluss. Das finde ich komplett richtig. Hätte er, wie gesagt, am Anfang ein bisschen mehr gemacht. Der Peterson ein bisschen mehr Druck aufgebaut und zusätzlich zu seinen schönen defensiven Moves ja, ein paar eigene Aktionen gebracht, dann wäre er wahrscheinlich hier als Sieger aus dem Ring gestiegen. Und so haben wir einen engen Sieg für Garcia, der in Ordnung geht. Ich würde sagen, hier kann man ein Rematch machen. Und den zweiten Kampf, wenn er sich ein bisschen klüger anstellt, kann der Peterson dann auf jeden Fall von der Qualität aus gewinnen.
Ja, ich denke auch, wenn der Peterson den Fuß so ein bisschen mehr aufs Gaspedal gedrückt hätte, hätte das Ding auch vielleicht gewinnen können. Ne? Aber es sagt sich natürlich auch immer so gleich, wer weiß, was passiert wäre, wenn er noch mehr Einsatz gezeigt hätte, ne? Was dann passiert wäre. Ja, es war auf jeden Fall eng und kontrovers. Ist auch teilweise, denke ich, so eine Sache, ja, wie schaut man durch die Fanbrille? Danny Garcia für viele vielleicht auch nicht unbedingt der beliebteste Boxer, obwohl er natürlich auch herausragende Qualitäten hat. Und ja, ist dann halt auch immer teilweise so eine Sache. Da waren natürlich einige enge Runden auch dabei und das ist halt auch mal die Frage, wem gibt man sie, ne? Und wer mag da welchen Stil und so. Und von daher, ja, ist auf jeden Fall eng gewesen. Ich denke auch, so ein Rematch wäre da sicherlich eine richtig schöne Sache.
Ja, das Spannende ist ja, das war ja so ein Non-Title-Fight, also es war ein Catchweight, wo es offiziell nicht um die Titel ging. Und jetzt hat die IBF Peterson dann trotzdem seinen Titel abgezogen. Und das ist halt auch ein interessantes Ergebnis einfach von sowas, dass diese Organisationen nicht unbedingt Freunde davon sind, dass die Leute versuchen, die Bullshit-Titelkämpfe dann zu umgehen.
Ja. Ich meine, ich persönlich bin nicht unbedingt Freund des Catchweights so, aber ich meine, bei den ganzen Titeln, ne, ob es jetzt um Titel geht oder nicht, mich persönlich interessiert es eigentlich immer weniger. Ja. Also ich meine jetzt, wie Pac-Man Mayweather ist ja bald, interessiert es euch, ob es da um irgendwelche Titel geht?
Also für mich ist das Wichtigste eigentlich an dem Kampf, dass da die Nummer 1 und die Nummer 2 in diesen Gewichtsklassen gegeneinander kämpfen. Ob die jetzt irgendwelche schönen Gürtel noch haben, who fucking cares?
Genau.
Also das sind klar... Die Titel haben dazu geführt, dass man weiß, die zwei sind wirklich die Besten der Besten im Moment in diesen Gewichtsklassen, in denen sie aktiv sind. Mehr muss man dazu aber auch nicht wissen.
Ja, also richtig, genau. So Weltmeistertitel haben für mich auch immer mehr an Bedeutung verloren, leider. Weil es da einfach auch tendenziell immer mehr gibt und irgendwelche komischen Silver Bells, Interims, Weltmeister und teilweise irgendwie drei Weltmeister von einem Verband und das ist ja kaum auszuhalten teilweise mehr. Ne? Und es wird halt nicht besser.
Was man aber nach dem Kampf auch noch gesehen hat, es gibt ein Video, was man finden kann, wo Garcia dann Peterson umarmt und dann ist der Ton noch etwas verstärkt, der kommt und dann sagt halt Garcia auch zu Peterson, I have lost. Oder I lost. Und also selbst Garcia hat nicht geglaubt, diesen Kampf gewonnen zu haben.
Okay, das wundert mich schon. Also aus neutraler Sicht hätte ich ihn schon als Sieger gesehen. So knapp halt, ne? Aber wenn das selbst wirklich gesagt hat, das würde mich schon arg verwundern. Auf jeden Fall. Aber gut, das kann natürlich auch, wie gesagt, so ein Eindruck sein, den du als Boxer selbst erlebst. Ich meine, wenn du merkst, so nach 7, 8 Runden, du hast Probleme, Garcia hat auch Probleme mit der Kondition irgendwie. Und er hat auch wirklich kassiert, ne? So 9., 10., 11. Runde, die waren 8, die letzte auch noch. Und dann hast du natürlich für dich selbst vielleicht möglicherweise auch den Eindruck hier, okay, ich habe das jetzt in den letzten Runden aus der Hand gegeben, das Ding, ne? Es kann sein, aber ich denke mal, wenn er sich den Kampf nochmal selbst anguckt, dann wird er auch zu dem Ergebnis kommen. Erste Kampfeshälfte ich, zweite er. Im Endeffekt, ja, knapp für mich. Oder Draw.
Ja, aber das ist halt schon auch okay. So eine Sache, da sieht man, Auf einem gewissen Niveau sind die Leute deutlich selbstkritischer, während wir vorhin Manuel Schah hatten, der halt gesagt hat, ach, das war ein Robbery und ich bin immer noch der Beste der Besten und bin jetzt dreimal betrogen worden.
Ja, das stimmt, genau. Das ist halt diese, die Leute, die sich entwickeln, die sehen nicht, dass das, was gut gelaufen ist im Kampf, sondern die sehen halt nur das Schlechte und verbessern das Schlechte. Das ist halt genau die Leute, die auch ja, auf Zeit immer Erfolg haben werden. Das ist schon richtig, ja.
Ja, und das zeigt halt auch ein gewisses Stück an Klasse, so wenn man wie die Willen sagt, ich habe verloren und er ist schon nett von ihm, kann
Ja,
man nicht
das ist
anders sagen.
sportlich auf
Und
jeden Fall.
ich denke auch, da würden beide ganz gut leben, wenn es nochmal zum Kampf käme, wo man das dann wirklich klären könnte nochmal.
Ja.
Gut, kommen wir zum zweiten Highlight der Card, und zwar Andy Lee gegen Peter Quillin. Ja. Quillin hat er vor dem Kampf das Gewicht nicht gebracht, des Mittelgewichts, und dann war es ein Nicht-Titelkampf, was dem Kampf kein, also der Kampf wurde dadurch nicht schlechter, sondern der Kampf hat richtig viel Spaß gemacht. Und ja, am Anfang sah es doch aus, als würde es Quillin einigermaßen klar machen, hatte Lee auch in der ersten und dritten Runde, glaube ich, unten und sah relativ klar danach aus, dass es deutlich in Quillins Richtung geht, aber er hat Lee dann auch nicht finishen können. Lee ist natürlich auch enorm schwer, K.O. zu schlagen und schnell mal unten und gerne mal hört und nimmt halt auch enorm viel. Aber so hinten raus kam Lee dann doch deutlich auf und hat Quillin dann doch vor enorme Probleme gestellt, ne? Was wir vielleicht auch nicht ganz so erwartet hatten, oder Emanuel?
Genau so war es. Die ersten Runden, die spiegelten eigentlich das wieder, was ich auch erwartet habe. Ein Quillin, der eigentlich ja sehr überlegen sein wird und Lee des Öfteren mal ja anbimmeln kann. Das war ja auch so, aber die zweite Kampfeshälfte, ja, da änderte sich im Prinzip der komplette Kampf. Lee kam plötzlich wirklich auf. Quillin machte teilweise in den Runden wirklich überhaupt nichts mehr und ja, Lee konnte durch die Aktivität alle Runden im Prinzip zum Schluss gewinnen. Ich glaube nur die 12., da war es dann nochmal ja ein bisschen mehr von Quillin, aber ich weiß nicht, was passiert ist, ob das was mit dem Gewicht möglicherweise zu tun hat, was er im Vorfeld nicht bringen konnte, ob das irgendwie ihn beeinträchtigt hat. Es war auf jeden Fall wie ausgewechselt. Also nach 4, 5 Runden hat er wirklich das Boxen quasi eingestellt, war auch selbst noch am Boden und tja, wirkte auf jeden Fall nicht mehr souverän, was er da gemacht hat. Wie gesagt, Gründe dafür sind schwierig. Ja, zu beschreiben. Es kann natürlich am Gewicht gelegen haben, dass möglicherweise die Vorbereitung da nicht ideal gelaufen ist, aus welchen Gründen auch immer. Wäre jetzt zumindest die Theorie, die vielleicht am naheliegendsten ist. Aber es sind nur Spekulationen auf jeden Fall. Ja, hat er Probleme gehabt in der zweiten Kampfeshälfte und zum Schluss, ja, ist der Kampf dann unentschieden gewertet worden. Grundsätzlich so vom Gefühl kann man das so geben, aber wenn man mal genau nachrechnet, ist es eigentlich unmöglich, den Kampf unentschieden zu scoren. Es geht nicht. Es ist nicht möglich aus dem Grund, weil zwei Niederschläge waren bei Quillin, ein Niederschlag war bei Lee und jetzt rechne mal durch. Jetzt hast du zwei 10-8er-Runden und eine 10-8er-Runde für den Lee. Du kommst nachher nicht auf 113 zu 13, funktioniert dann nicht. Ne, das geht gar nicht. Also das müsste eine Runde Differenz sein. Also entweder hast du 114 oder 13, du kannst nicht Draw machen. Da müsstest du insgesamt dann 2 10-8er-Runden auf beiden Seiten haben, um da einen ausgeglichenen Punktestand hinzukriegen. Also ich weiß nicht, was da gescored wurde oder wie das gescored wurde. Das würde ich mal gerne sehen, die Scorecard, wie das dann auf 113 oder 13 kommt. Deswegen kann ich das Urteil nicht nachvollziehen. Gerecht ist es aber ohnehin trotzdem. Es war ein ausgeglichener Kampf. Die erste Kampfeshälfte bei Quillen, die zweite bei Lee. Dementsprechend rein vom Gefühl her Draw wunderbar und am besten Rematch. Aber laut Regularien wäre hier ein Draw auf jeden Fall ja von den Scorecards her nicht möglich gewesen. Das verwundert mich bis heute, wie das, wie gesagt, so gescored werden konnte.
Ja, was man vielleicht noch sagen muss, dass der eine Niederschlag von Quillin auf jeden Fall für mich absolut keiner war, weil Quillin steht Lee einfach auf dem Fuß und er fällt dadurch um. Er schlägt natürlich dabei, aber er steht ihm einfach auf dem Fuß und Lee war
Das
auch
kann
nicht
natürlich
wirklich weit
sein, dass
davon
man
und
das nicht so
das,
gewertet hat dann, ja.
genau, und er zählt den an. Er hat es halt nicht gesehen, dass er dem auf dem Fuß stand, aber das war absolut kein Niederschlag, es war eigentlich nur einer. Und hätte er ihn nicht angezählt, hätte Lee das Ding gewonnen.
Ja, oder es wurde halt allgemein gar nicht gewertet, ne? Also es kann auch sein, dass dieser eine Punktrichter gesagt hat, okay, pass auf, der Ref zählt hier an, aber ich habe es genau gesehen, es war kein Treffer und dementsprechend das ist dann dem, ja, so, das wäre jetzt die einzigste realistische Möglichkeit, wie er auf dieses 113-113 kommt, ne? Weil sonst geht's halt nicht. Das ist jetzt eine Runde Unterschied.
Aber eigentlich muss man, wenn der Referee sagt, das war ein Knockdown, dann muss man es eigentlich auch werten, nach meinem Verständnis von den Boxregeln. Selbst wenn man weiß, das ist eine Fehlentscheidung.
Ja, normalerweise schon, genau. Aber es ist, wie gesagt, die einzigste Erklärung für das, was passiert ist. Also wie auf die 113-13 kommen, ne? Ansonsten ist es halt vom
Haben wir eigentlich schon möglich. Erwähnt gehabt, dass der Quillen auch noch das Gewicht gar nicht gebracht hatte?
Ja, genau.
Ja, hat er sie immer
genau, erwähnt, deswegen ging es ja um keinen Titel. Genau. Aber ich denke auch, ein Unentschieden passt schon bei dem Kampf. Es war, ne, das geht in Ordnung. Aber man muss halt immer im Hinterkopf behalten, das war halt, ja, der eine Schlag war keiner und da hatte Quillen da vielleicht am Ende des Tages doch auch ein bisschen Glück. Und auch da wäre vielleicht auch ein Rematch eine nette Sache, ne? Also der Kampf war auf jeden Fall äußerst spektakulär und spannend und warum nicht nochmal das Ganze, ne?
Ja, und ein Duell auf Augenhöhe, ne? Und auch ein Duell, wo viele Fragezeichen jetzt hinter Quillen zu setzen sind, ne? Nach der Performance in der zweiten Kampfeshälfte.
Ja, absolut. Und ja, Quillen, das zeigt auch vielleicht so ein bisschen, warum Quillen vielleicht manchen Leuten auch so ein bisschen aus dem Weg gegangen ist im Mittelgewicht und von seiner Leistungsfähigkeit. Ja, er sieht gut aus, wie er boxt, wie er sich bewegt teilweise. Und
du willst doch nicht sagen, dass er möglicherweise einem Golovkin ausgewichen ist, oder?
Ja, oder, ne, oder anderen Leuten, ne? Man sagt ja auch irgendwie, es wäre mit Korobov ausgewichen und so, ne? Also, man sagt halt immer, dass Quillen gerne Leuten ausweichen würde. Von daher zeigt es vielleicht auch so ein bisschen, warum es diese Gerüchte gibt. Ne? Und dass Quillen halt von der Leistungsfähigkeit natürlich auch möglich als einer der Top-Leute anzusiedeln ist, ja. Aber jetzt nicht als Dominator oder als Topmann, sondern halt einer, der halt wirklich irgendwo in der Güteklasse, weiß nicht, Daniel Giel und so, einfach da oben mitschwimmt, so, ne?
Tja.
Ja, schöner Kampf und gerne ein Rematch. Also von beiden Runde könnten sie die ganze Karte nochmal wiederholen. Sollen sie ruhig machen. Also es war auf jeden Fall interessant und ich denke, das sehen die meisten Leute so, dass eigentlich da schon ein Rematch in beiden Fällen eigentlich ganz
aber
ganz
wo du gerade Daniel Giel erwähnst, da gibt's gerade noch eine News, dass der gegen Mikkel Cotto kämpfen wird am 6.6.
Genau, und zwar auch im Barclays Center in Brooklyn, New York, wo irgendwie zuletzt halt unglaublich viele Kämpfe stattfinden. Das ist sicherlich auch ein hochinteressanter Kampf, ja. Jan, oder?
Das ist auf jeden Fall ein Kampf. Es wird natürlich wieder so ein blöder Catchweight-Kampf sein, aber immerhin gibt es dann den Mittelgewichtskampf, auf den wir schon lange gewartet haben, dass Miguel Cotto jetzt mal versucht zu zeigen, dass er tatsächlich ein Mittelgewichts-Champion ist.
Ja, aber
beziehungsweise der Lionel-Champion halt im Mittelgewicht, was halt dann doch nochmal eine Nummer wichtiger ist als die 0815-Gürtel, die es inzwischen an jeder Straßenecke zu kaufen gibt, gefühlt.
Ja, auf jeden Fall, aber so ein fader Beigeschmack bleibt halt trotzdem, dass er sich dann halt Mittelgewichts-Weltmeister oder von mir aus auch Lionel-Champion nennt, ohne aber jemals wirklich im Mittelgewicht geboxt zu haben, ne? Also das finde ich schon schade. Also das würde für mich den Sieg halt nochmal größer machen, wenn er sagen würde, komm, wirklich Mittelgewicht, ich zeig, dass ich halt auch im Mittelgewicht jemanden wie Giel schlagen kann. Und das fände ich halt echt schön. Und statt Giel da wieder, der ja auch immerhin 1,78 ist, den dann noch ein bisschen runterzudrücken und so, um seine Chancen dann nochmal zu erhöhen, ist natürlich, ja, hat so ein bisschen einen faden Beigeschmack so für mich, muss ich ehrlich sagen.
Gut. Na gut, aber immerhin kämpft dann Cotto mal wieder, was ja auch schon eine Weile her ist, dass das passiert ist.
Ja, absolut. Und ja, ich weiß nicht, für mich ist er im Moment auf ein bisschen zu hohen Thron aufgrund des Sieges über Martinez, der einfach nur noch ein Schatten seiner selbst war in dem Kampf.
Ja, und also den kann man ja auch nicht komplett ernst nehmen, diesen
Sieg.
Leider so.
Und ja, schön, dass er gegen Giel kämpft und ich freue mich durchaus drauf. Und ich hoffe, dass Giel dann gut im Catchweight klarkommt, sodass wir da auch einen schönen und spannenden Kampf erleben. Und halt auch im Buckley Center, wo irgendwie alles da drin ist.
Ja.
Aber
Es ist schon interessant, dass jetzt neben dem Madison Square Garden in New York dann halt diese zusätzliche Location einfach noch dazu kommt.
Ja,
in New York. Das heißt, jetzt haben wir halt ein paar schöne, erfolgreiche Locations für den Boxsport in den USA, was halt auch wertvoll ist, denke ich.
Genau.
Und dann ist es nicht immer Vegas sein muss, ist halt auch die schöne Nachricht da dran.
Genau, New York kann man ja auch immer, ich meine, in so einer Welt oder in der Weltstadt vielleicht, da findet man ja immer genug Boxbegeisterte und zahlungswillige Zuschauer. Gut, ja, dann kommen wir zur nächsten Veranstaltung und zwar in Puerto Rico. Das wollten wir auf jeden Fall noch erwähnen. Gewann Roman Martinez gegen Orlando Salido nach Punkten. Ja, Salido war unten in der dritten und der fünften und hat einen Punktabzug bekommen in der 11. Runde und war wohl so ein, ich muss gestehen, wir haben den Kampf leider nicht sehen können, weil die eine Veranstaltung geschaut haben und ja, von daher mal schauen, wie es dann mit Roman Martinez weitergeht im Superfedergewicht. Da gibt es ja doch einige interessante Leute, die einen boxen kann. Auch im Federgewicht vielleicht so Nicholas Walters oder so, da gibt es halt eine Menge schöne Optionen für ihn, denke ich, in Zukunft. Gut, kommen wir zur Vorschau aufs nächste Wochenende und da ist ja doch wieder einiges geboten. Und zwar auch in New York, diesmal nicht im Barclays Center, sondern im Turning Stone Resort and Casino. Da gibt es ein Schlachtfest. Lukas Martin Matisse gegen Ruslan Provatnikov. Ein Kampf zweier ja, unglaublicher Warrior. Und das Ding, das kann doch einfach nur Schlachtfest werden, oder Jan?
Ja, ich gehe eigentlich auch davon aus. Das ist eigentlich, ich würde stark davon ausgehen, dass man da Blut sehen wird. Und es bleibt abzuwarten, ob der Kampf vorzeitig, ob wer von den beiden den anderen vorzeitig stoppen kann oder ob das tatsächlich über die volle Distanz geht, was ich eigentlich keinem der beiden wünsche.
Ja, die Gesundheit ist nicht so. Ich meine, es ist ja oft so, wenn so Kämpfe zustande kommen, wo man denkt, boah, das gibt das Schlachtfest und einer will vorzeitig gehen, also es ist ja oft so, dass das Ding dann über die Punkte entschieden wird, aber das ist einfach ein Kampf von zwei unglaublichen Warriors und das Ding ja so auf offene Schlagabtausche steht und Leute, die sich halt gegenseitig enorm einschenken, also der ist da auf jeden Fall, der muss einschalten bei den Dingen. Auf jeden Fall Kampf des Jahrespotenzial, das Ding. Und da wird echt einiges gehen und das wird echt hart werden. Also
umgekehrt sind es halt solche Kämpfe, die dann immer mal wieder die Verbotsrufe dann doch irgendwo herbeibringen können nach solchen Sportarten.
Ja, weil die beiden passen halt wirklich.
Im Boxen natürlich immer noch weniger blutig als im Mixed Martial Arts, aber dennoch, da muss man halt auch immer vorsichtig sein, sowas hochzuloben.
Ja.
Aber ich denke, das wird auch, die beiden sind ja auch technisch jetzt nicht ganz so schlecht. Also es macht schon Spaß, die anzuschauen und dann freut man sich auf den Kampf.
Ja, weil das sind beides einfach, hier sind halt nicht so Leute wie Ward oder Mayweather, die halt so defensiv enorm stark sind und kaum Hände nehmen, sondern die beiden, die fressen halt auch unglaublich gerne viele Hände und teilen halt dabei enorm aus und das wird wirklich ein Highlight werden und wer auf solche Kämpfe steht, auf jeden Fall einschalten, weil da wird es schon gut abgehen. Das sollte man nicht verpassen. Imano, was denkst du denn, wer wird gewinnen? Wird Matisse gewinnen oder Ruslan Provatnikov?
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr enge Geschichte. In dem Fall würde ich mich kaum festlegen wollen. Habe ich mir schon oft Gedanken darüber gemacht, wie das endet. Also ich gehe auch davon aus, dass es eine Schlacht wird. Ich gehe auch davon aus, dass wir viel Action sehen. Und ich gehe auch davon aus, dass es ziemlich knapp wird, weil beide ungefähr auf gleichem Level boxen. Ungefähr die gleichen Fähigkeiten haben. In etwa auch ja die gleiche Schlagkraft. Also ich sehe da eigentlich kaum jemanden in irgendeinem Bereich drastisch vorne, wo vielleicht der entscheidende Faktor wäre, dass man sagen könnte, hier hat der und der Boxer einen Vorteil oder einen großen Nachteil. Ich sehe das, wie gesagt, alles auf ziemlicher Augenhöhe und dementsprechend, ja, wird es wahrscheinlich auch ein Duell auf Augenhöhe werden. Es wird wahrscheinlich die Tagesform entscheiden und dementsprechend kann ich jetzt da keinen Boxer nennen, der es meiner Meinung nach den Kampf gewinnt. Also ich gehe davon aus, dass es über die Punkte geht. Das denke ich schon. Und das sieht man häufig bei solchen Kämpfen, wo man sagt, oh, das ist übelster War, das ist übelster Krieg, so viele Treffer, das kann ja eigentlich keiner über 12 Runden durchstehen. Aber ich sage, das geht über 12, weil beide auch über sehr, sehr gute Nehmerfähigkeiten verfügen. Und jeder weiß, was auf ihn zukommt. Und dementsprechend ja, wird das auf jeden Fall ein enges Ding über die Distanz. Und ich gehe davon aus, dass es halt einer ganz knapp nach Punkte kriegt. Möglicherweise ist ja auch ein Unentschieden drin und es gibt ein Rematch, sowas in der Art kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall Punktsieg, einer von den beiden oder halt, ja wie gesagt, so ein knapper Punktsieg, ja, einer für beiden oder ein Draw kann ich mir ja auch vorstellen. Und danach gibt es ein Rematch, das ist mein Tipp jetzt.
Okay, Jan, wie siehst du da Wien als Favoriten?
Also ganz knapp sehe ich Matisse vorne, aber das ist echt. Ich schaue mir halt gerade an. Ich glaube, Matisse hat gegen die besseren Leute gewonnen und gegen die besseren Leute auch verloren. Und während Robotnikow dann halt doch eher in der B-Klasse unterwegs ist, aus meiner Sicht. Aber das ist halt echt ganz, ganz schwache Tendenz nur.
Ja, B-Klasse, er ist so eine Sache. Ich meine, er war halt lange Sparringspartner auch von Pac-Man und so, und das ist halt schon eine Maschine auch, ne, der Robotnikow. Aber ich bin auch der Meinung, dass, also ich würde im Zweifel auch mit Matisse gehen und könnte mir vorstellen, dass er es so hinten raus macht, Robotnikow vielleicht auch irgendwie schwere Katze und Schwellung hat und vielleicht das deswegen abgebrochen werden muss. Von daher, ich würde im Zweifel eher mit Matisse gehen, wie du auch, Jan. Dass der es macht, aber es ist natürlich auch ein Kampf, wo einfach alles drin ist. Ne? Also Matisse hat natürlich auch schon Niederlagen gegen Devin Alexander, Zeb Judah und Danny Garcia.
Also in dem Kampf könnte ich jetzt auch auf keinen von beiden irgendwie Geld setzen, im guten
Nee.
Gewissens. Das ist keine Ahnung,
Ist einfach ein
wer
Ding,
gewinnen
worauf
kann. Das
man
ist großes
freuen sollte. So.
Raten und da wird es eine Antwort definitiv erst am Wochenende geben können.
Ja. Genau, wir hoffen einfach auf einen schönen Kampf und dass beide keine großen Langzeitschäden oder überhaupt riesendramatische Schäden davontragen werden, weil das ist schon wirklich, das wird ungesund werden. Also das ist schon
Ja,
heftig.
das können wir vielleicht hoffen, aber das wird auf, ja, was heißt auf jeden Fall, aber mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit passieren, dass da einer von beiden auf jeden Fall dicke Substanz lässt. Also ich denke, das kann man ja vorher schon sagen, dass sich das nicht oder kaum vermeiden lässt. Also da müsste schon irgendwie, ja, eigentlich muss man hoffen, dass das Ding nach ein oder zwei Runden irgendwie durch einen brutalen Treffer direkt zu Ende geht, ne? Dann kann man das vielleicht irgendwie verhindern, aber wenn das wirklich über 12 Runden geht und das mit ziemlich viel Action und ja, harten Händen verbunden ist, dann ja, so ganz ohne Schäden. Naja, hoffen wir es mal, ja.
Ja. Sonst noch zu erwähnen am Wochenende auf jeden Fall in Texas, bei der University of Texas in Arlington, kämpft noch Terence Crawford, so einer der auch aufstrebenden amerikanischen Boxer. Der, ja, vielleicht kennen manche Hörer ihn über nach seinen oder wegen den Siegen über Ricky Burns, Jurriorkis Gamboa und Raimundo Beltran, so in letzter Zeit. Also auf jeden Fall ein Mann, der auch auf dem Weg nach oben ist und auf jeden Fall auch eine recht glorreiche Zukunft so vor sich hat. Der kämpft gegen Thomas Dulorme, einen Mann aus Puerto Rico, und den sollte er normalerweise sehr, sehr klar schlagen. Von daher will ich da jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, es einfach nur mal erwähnen, weil ja, Crawford sollte man schon erwähnt haben, aber er ist, und auf der anderen Karte ist auch nicht allzu viel Interessantes, aber von daher, wer sich den Crawford mal ansehen möchte, der soll es da tun. Und er wird vermutlich auch gewinnen. Ich denke, da seid ihr, da geht ihr dann mit.
Yep.
Sonst ist auf jeden Fall auch noch eine Veranstaltung, und zwar in Carson, Kalifornien, im Stubbs Center. Da kämpft Julio César Chávez, man muss leider Junior sagen, gegen André Fonfara, ein Polen, der in Amerika lebt, ja, den man vielleicht kennt von seinem, von seiner, er hat auch ein bisschen knappen Niederlage gegen Adonis Stevenson. Und da hat er eine ganz gute Performance hingelegt, und Chavez glänzt ja nun auch nicht immer und hat ja zuletzt gegen Brian Vera gewonnen, zweimal, ja. Davor das Ding gegen Martinez, was er bis zur 11. Runde auf jeden Fall ganz klar verloren hat, dann in der 12. noch ein bisschen aufgab, das Ding noch fast rumgerissen hätte. Aber ja, das konnte doch zum interessanten Kampf werden, oder Jan?
Ja, ich denke schon, dass das auf jeden Fall ein spannender Kampf wird, weil der von Farah ist halt wirklich nicht zu unterschätzen. Der ist damals als absoluter Underdog in diesen Kampf reingegangen und ist im Prinzip als gefühlter Sieger da wieder raus. Ich glaube, man hat zwar doch knapp nach Punkten damals verloren, aber man hat auf jeden Fall gewusst, den wird man auch öfter sehen. Und dementsprechend, der ist echt gut und ich glaube, das wird ein spannender Kampf.
Absolut. Wie würdet ihr den tippen in den Kampf? Weil die Buchmacher sehen ja Chavez schon mit 1,3 zu 3,5 in etwa, je nach Buchmacher. Aber das ist so die Größenordnung auf jeden Fall vorne. Weil er einfach auch natürlich eine Menge Geld generiert und in Zweifel wahrscheinlich auch die Punktentscheidung bekommen wird. Ne?
Ja, aber umgekehrt, Chavez Junior lebt halt eigentlich vom Namen und nicht von der Qualität, die er leistet.
Ja.
Daher glaube ich im Moment schon, dass der das von Fahrer da eine sehr gute Chance hat,
Ja,
oben
absolut,
zu
hast du vollkommen recht.
gewinnen
Er lebt
und
natürlich von dem Namen und er ist jetzt ja auch nicht so, dass er keine Daseinsberechtigung hatte. Er ist jetzt auch nicht kein schlechter Boxer, aber er ist natürlich nicht der Weltklasse-Mann, wie sein Vater es war. Er ist natürlich grundsolide und schwimmt irgendwo sicherlich in den Top-Bereich des Super-Mittelgewichts oder von mir aus auch Light Heavyweight, je nachdem, wo man ihn sieht, weil er doch körperlich schon sehr massiv ist, schwimmt er schon gut oben mit, aber es ist jetzt nicht jemand, wo man sagen würde, der wird einen Dominator oder eine Gewichtsklasse dominieren. Er ist halt einfach einer, in welcher Gewichtsklasse man ihn auch immer sieht, der halt irgendwie in den Top 10, vielleicht 20, je nachdem, irgendwo mitschwimmt. Ja. Und von Fahrer auf jeden Fall, ja, schon ein gefährlicher Mann für ihn. Imano, was ist dein Tipp?
Chavez nach Punkte, sage ich. Ja, es könnte enger werden, als man es denkt, wobei man auch sagen muss, dass Chavez sich in den letzten Jahren schon weiterentwickelt hat. Ist nicht mehr so schwach, wie er das mal zum Beginn seiner Karriere war, wo er wirklich oft Kämpfe hatte, die man auch hätte anders scoren können. Da waren ja einige Sachen dabei, die so eng waren, die er dann bekommen hat. Aber so die letzten ja, 2, 3 Jährchen hat er mir eigentlich schon ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ist natürlich gegen absolute Top-Boxer immer der Außenseiter und wird da wahrscheinlich auch ja, keine Ambition haben, irgendwie die Top-Elite schlagen zu können. Aber so gegen den von Fahrer sehe ich ihn schon vorne. Ich denke mal, so einen neutralen Boden wird er ihn wahrscheinlich 116, 112, 115, 113 so um den Dreh besiegen können. Und da sowieso ja zu Hause boxt, beziehungsweise das vor den Scorecards ja, seiner eigenen Veranstaltung stattfindet, denke ich mal, dass es sogar noch eindeutiger wird. Aber vielleicht dann 117, 111 oder so oder 116, 112, aber mit der Tendenz, also dass es höher wird als enger. Also ich denke schon ein klarer Punktsieg für Chavez, wo von Farah auf jeden Fall seine Momente hat im Kampf, aber von Farah jetzt nicht irgendwie den Eindruck machen wird in dem Kampf, dass er hier wirklich als Sieger aus dem Ring geht, das denke ich nicht.
Jan, wie siehst du das? Was wäre da dein Tipp?
Ja,
Es ist
so sehe
halt
ich das auch.
so. Also, ich kann echt kein Gefühl mehr sagen.
Ah, ist schwierig, ne? Also ich würde auch, also was ich mich so ein bisschen interessant finde, da von Farah ja wirklich ein sehr großer Mann ist mit fast 1,90 und Chavez ja auch immer so ein bisschen von seiner Physis lebt oder gelebt hat, er ja auch mal am Kampftag enorm viel Gewicht nochmal draufgepackt hat und enorm hart und viel abgekocht hat und in diesem Gefecht wird er wahrscheinlich keine große, weil es wirklich ein Light-Heavyweight-Kampf ist und nicht, weil hat er wahrscheinlich körperlich nicht mehr so große Vorteile. Das finde ich schon sehr interessant. Aber ich denke auch, am Ende des Tages wird Chavez das äußerst knapp nach Punkten gewinnen, vielleicht auch wegen seinem Namen. Und dass das Urteil durchaus kontrovers werden wird, aber er es dann am Ende bekommt, das wäre so Mein Tipp. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Kampf. Und Chavez Junior ist ja auch immer so durchaus dafür bekannt, dass er gerne viel nimmt. Von daher, das könnte auch schon sehr, sehr spannend und interessant werden. Also Matisse gegen Porotnikow und Chavez gegen von Fahrer sind auf jeden Fall zwei Kämpfe, die man sich am Wochenende doch schon angucken sollte. Da wird es auf jeden Fall Action geben. Gut. Kommen wir zu den News. Und da gab es etwas, Jan, zu vermelden. Ich meine, die Bild hatte es auf ihrer Titelseite sogar. Also, als ich an der Tankstelle war und saß so, dachte ich mir, ui, was ist denn das? Und zwar,
Ja.
ja, scheint es wohl so zu sein, dass wohl die Staatsanwaltschaft gegen Felix Sturm ermittelt, Jan.
Das heißt halt, Felix Sturm. Es gibt Mord, dass Felix Sturm möglicherweise einen Mord an Ahmet Öner geplant haben soll. Und wenn der jetzt wirklich ermittelt, da sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Aber ich denke. Ich meine, wir können jetzt irgendwie spekulieren, dass da vielleicht was dran ist oder nicht was dran ist, aber ich glaube, damit tun wir uns jetzt allen keinen Gefallen. Ich denke, da wird man in Kürze nähere Details wissen und entweder ist es dann halt Unfug gewesen oder so wirklich was dran und dann können wir da nochmal genauer was drüber sagen.
Genau. Also wenn ich wetten müsste, dann würde ich eher sagen, das ist vielleicht eher Unfug, aber wer weiß das schon, ne? Und ich meine, was wollen wir da groß drüber spekulieren? Wir kennen da ja wirklich keine Internas oder genaue Fakten oder so, der wird halt ermittelt und mehr können wir im Grunde dazu auch nicht sagen. Wir sind nur
Und
gespannt, was dabei
ich meine,
rauskommt,
dass
ne?
da jetzt nicht unbedingt die beste Stimmung immer zwischen Öner und Sturm war, ist halt durchaus bekannt, aber
Genau,
ein
genau.
Mord ist jetzt doch nicht unbedingt das, was man da erwarten muss.
Ja.
Also,
Ja,
ich glaube,
absolut.
das
Ich meine,
wäre
die
etwas
Stimmung
übertrieben.
resultiert halt daher, es gab einen Fernsehbericht von einer der empfehlenswertesten Sportsendungen überhaupt im deutschen Fernsehen. Also im WDR kommt immer montags immer so eine Sendung, Sport in Zeit heißt die. Der dauert immer eine halbe Stunde. Da sind immer drei Berichte von etwa 10 Minuten dabei, wo die so ein bisschen intensiver auf eine Sportart eingehen und so ein bisschen die Hintergründe beleuchten. Und da gab es ein Interview mit Ahmet Öner. Ihr könnt mal danach googeln. Vielleicht gibt es das noch irgendwo in der Mediathek oder so. Schaut es euch mal an. Vielleicht, ja, wenn ihr da ein bisschen mehr Hintergründe erfahren wollt, warum, wieso und so. Ist auf jeden Fall ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Und aber ja, das ist auch schon Weilchen her und ja. Mein Gott, und alles, was wir sagen, ist halt wirklich reine Spekulation und man wird sehen, was dabei rauskommt. Ne? Auf jeden Fall eigentlich eine unschöne Geschichte, aber ja, Felix Sturm dachte, glaube ich, noch, das wäre kostenlose Werbung für ihn. Weiß nicht, ob das jetzt so eine tolle Werbung ist, aber es hält die beiden Leute auf jeden Fall in den Medien und ja, man wird sehen, was dran ist oder auch nicht.
Ja, und darauf kommt es ja auch ein bisschen an. Ich finde schon, dass Felix da gar nicht so Unrecht hatte. Sei mal dahingestellt, ob das jetzt stimmt, die Sache oder nicht. Ich persönlich kann mir das natürlich schon vorstellen. Das Boxgeschäft ist schon mitunter ziemlich schmutzig. Und da sind auch sehr suspekte Leute teilweise unterwegs. Allerdings ist es natürlich, wie gesagt, was man sich vorstellen kann, was nicht, was ist wahr ist und was nicht. Das ist, ja, steht auf einem anderen Blatt Papier. Also dementsprechend sollte man da sich am besten gar nicht zu äußern, bis mehr Licht ins Dunkel gebracht wurde. Ja, warten wir das einfach mal ab, was da noch kommt. Aber so hat Felix generell schon recht. Werbung ist es schon. Ja, weil ich sag mal so, wichtig ist es im Endeffekt nur, dass die Leute dich kennen. Und wie auch immer, ob die jetzt einschalten, aus dem Grund, weil sie dich hassen oder aus dem Grund, weil sie dich lieben, das spielt im Endeffekt nicht die Rolle, weil Hauptsache, sie schalten überhaupt ein und du bringst die Quoten am Ende des Tages aufs Papier. Das spielt Geld in die Kassen und darauf kommt es im Endeffekt an. Dementsprechend, ja, hat der Felix schon im Endeffekt recht, dass das eine Sache ist, die für ihn bestimmt nicht so schadet. Er ist in den Medien und ja, das ist natürlich für so einen Mann, der boxt, nicht vielleicht von ganz so schlechter Geschichte, ne?
Ja, aber gut, wie gesagt, wir wissen kaum was und von daher
Ja.
ist alles Spekulatius. Ja, gab es sonst noch irgendwelche News oder Neuigkeiten in der Boxwelt?
Ich habe
Ja.
jetzt zumindest nicht wirklich viel wahrgenommen die letzten Tage. Irgendwie ist halt, geht halt relativ viel gerade unter, weil halt der größte Boxkampf aller Zeiten kommt. Wir wissen jetzt halt, dass der Kampf auf Sky kommt. dass das ungefähr 25 Euro, glaube ich, kostet oder so, also irgendwas um den Dreh rum. Und ja. Und das verschlingt halt irgendwie alle anderen News, weil es immer irgendwas gibt wegen Pacquiao und Mayweather. Wie sie sich anfeinden, wie wie Pacquiao jetzt mit der Rosie auftritt, dieser MMA-Kämpferin, die relativ bekannt ist und solche Sachen. Das wird schon spannend werden.
Ja, wenn wir schon mal
Genau.
beim
Und
Thema sind gerade, Mayweather ist eine gute Sache. Da hätte ich eine richtig krasse News, die ist gestern passiert. Und zwar Mayweather ist gestern Nacht hingegangen und hat sich einfach so ganz kurzfristig nachts entschieden, sich einen Bugatti zu kaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine wichtige News ist, aber ich denke mal, das sollte man eigentlich mal ins Wasser werfen. Kurz ein paar Wochen, ja, wir sind ja nun im Prinzip noch 2 Wochen vom Kampf weg. Ne? Das ist ja dann wirklich krass, dass man sich dann nachts um 4 Uhr und dass man da nichts Besseres zu tun hat, als loszuziehen und sich für umgerechnet 1 Million Euro so ein Auto zu kaufen, zeigt natürlich auch, wo er mit dem Gedanken gerade ist. Also ich finde, da sollte man
ja,
schon in so einer
vielleicht.
Phase sein, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr lieber aufs Wesentliche konzentriert. Aber er scheint dann mit dem Kopf
Ja,
lieber beim
vielleicht weiß
Geldausgeben
er
zu
aber
sein.
auch, dass er gegen
Ja.
Pacquiao's Beat überhaupt keine Chance hat und dann lässt das Trainieren halt sein. Das ist wie halt Mike Tyson damals seine wichtige Niederlage bekommen hat,
Ja, und ich
weil er
denke, dass
halt nur
alles,
trainiert hat.
Ja, das
genau,
stimmt, da
das
sollte man sich
Wichtige
lieber
für
damit
beide ist halt,
beschäftigen.
dass sie jetzt massiv in der Presse sind und deswegen auch irgendwie vielleicht wahrscheinlich hier mit Ronda Rousey, das schadet der Rousey auch nicht, wenn sie Pacman besucht. Dann gibt es wieder viel Bilder, viel Presse. Und für Floyd, ja, der kauft sich halt seinen Bugatti und.
Ja, und das macht halt echt, es macht halt echt alles Interesse an dem Kampf und dann kommen mehr Leute und schauen den und dann wird der Kampf sich noch besser verkaufen. Und
Denke ich
inzwischen geht
auch.
man halt davon aus, dass der eine halbe Milliarde US-Dollar einspielen wird, der Kampf. Und das ist halt unglaublich, diese Zahlen.
Dann kann er sich nach dem Kampf wahrscheinlich noch einen Bugatti kaufen, so wie es aussieht, denke ich mal.
Ja. Oder die ganze Firma Bugatti. Wer weiß, wie viele Leute die Pay-per-Views da kaufen. Ne?
Kauft die ganze Firma auf wahrscheinlich danach und die ganzen Werke, wo es die hergestellt werden, mit direkt.
Ich
Ja,
hätte
ist das
gerne eine
schon.
Jahresproduktion Bugattis.
Ja, also wir sind davon ja nicht gekauft. Wir können uns ja leider keinen
Vielleicht können wir da
leisten.
mal anfragen, ob er noch welche für einen Box-Podcast übrig hat.
Ja. Von daher, ich denke da auch, in dem Bereich ist einfach auch, ich denke, da wird auch wenig dem Zufall überlassen. Ne? Also das wird alles schon gut geplant, Werbetouren, auch welche Bilder man postet, so auf Facebook oder Twitter und das, da wird man schon die Werbetrommel gut rühren, ne? Und andere Prominente sind dann natürlich hilfreich oder ein Autokauf oder was auch immer. Und die Medien können dann wieder spekulieren, ach, was macht Floyd Mayweather nachts oder so. Aber ist egal, das war ja, glaube ich, so, stand sogar auch auf Bild.de. Und es sorgt
Ich
einfach für
meine,
Aufmerksamkeit weltweit, ne?
das Interessante ist ja, wenn das selbst in Deutschland in unserer Regenbogenpresse kommt, dann hat das einfach schon eine Bedeutung. Und
Ja.
normalerweise kennt kein Schwein diese Leute in Deutschland. Und dann ist es trotzdem in diesen Portalen drin. Und das ist einfach unglaublich.
Ja, und
Also
auch
ich glaube, das
Sky
ist
rührt
wirklich
enorm
geil,
die
was da
Werbetrommel. Also wenn ihr zum
für den
Beispiel so
Boxsport
Sonntag um
selbst
12 geguckt
rauskommt.
habt, da war bei Sky 90 während den Spielen ja massiv Werbung für den Kampf gemacht und ja, die hoffen sich hier in Deutschland auch schon viele oder den Kampf auch zu verkaufen. Und bin auch mal gespannt, wie, falls es da irgendwie Zahlen geben sollte, wie viele Leute den gekauft haben, wie viel das dann wirklich tun werden. Ne? Also schon ein Riesending und das ist halt wirklich der größte Kampf so des Jahrtausends, den muss man ja jetzt sagen. Ne?
Ja, also es ist echt unglaublich. Also wirklich, es kann sein, dass wir keinen Kampf dieses Niveaus mehr erleben werden.
Gut, da muss ich mal kurz eine Frage in den Raum stellen. Ich würde den Preußen-Münster-Fan jetzt mal eine Frage stellen. Angenommen, um 4 Uhr nachts hätte Preußen-Münster jetzt das Aufstiegsspiel in der Relegation für die Zweitliga-Quali, ja? Und der Mayweather-Kampf läuft zeitgleich. Was würdest du gucken, den Mayweather-Kampf oder würdest du dir Preußen-Münster angucken? Wenn man so, um die
Boah, das
Wichtigkeit
wäre brutal,
rauszustellen.
ne?
Ja, deswegen stelle ich die Frage.
Ja, ist keine leicht zu beantwortende Frage. Also, das ist.
Also du wirst das schon auf einem Niveau, wirst du das schon sehen.
Ja, ist schon ganz vorne dabei. Also, ist auf jeden Fall. Ich weiß nicht, als Boxbegeisterter, die beiden Leute sind halt Pound for Pound seit ja, 10 Jahren, kann man sagen, ganz weit oben. Und ja, man will einfach schon so lange wissen, wer denn jetzt wirklich der bessere der beiden ist, wie beide gegeneinander aussehen und wie die Stile der beieinander zueinander passen, was für ein Kampf da zustande kommt. Und man will einfach, dass irgendwie Klärung herbeischaffen, so, ne? Und ja, Fußball kannst du ja auf- und absteigen, da ist eine Niederlage halt. Normal gehört fast zum Tagesgeschäft, da verliert jeder mal und im
Verliert
Boxen.
selbst ein FC Bayern ab und zu mal,
Ja, genau, weil
gehört
das
dazu.
einfach, ne? Aber im Boxen, das Ding ist halt, ne? Der Kampf entscheidet halt die ganze Legacy, ne? Und ob Bayern jetzt einmal mehr Meister wird oder nicht, oder die Champions League einmal mehr oder weniger gewinnt, ist im Grunde, ich will nicht sagen, egal, aber, ne? Aber das Ding ist schon extrem groß und ich freue mich enorm darauf und wir sehen uns ja auch alle dann an dem Wochenende und schauen den Kampf gemeinsam. Naja, es dauert ja nicht mehr lange.
Genau, die Tickets sind schon alle gebucht. Wir haben die Möglichkeiten, den Kampf zu schauen, und wir werden es auch genießen, auf jeden Fall.
Jeden Fall. Gut, dann hoffe ich mal, die Hörer an dem Podcast auch genossen. Und ja, sonst, wenn ihr Fragen habt, fragt uns irgendwas, was auch immer. Wir
Moment, ich
versuchen.
glaube, ich habe noch eine
Ja.
Frage, fällt mir dabei ein. Ich muss gerade die SMS finden.
Das ist natürlich auch immer gut.
War.
Da sieht man aber, wie gut wir vorbereitet sind. Ich schaue auch lieber nochmal, was wir so bekommen haben. Aber wie gesagt, das freut uns immer, wenn ihr uns teilt und wenn ihr uns liked. Und das ist halt immer
Genau,
wirklich.
wir sollten mal noch darüber diskutieren, wer zwischen Muhammad Ali und Lennox Lewis als Sieger hervorgegangen wäre.
Ja. Das ist eine gute Frage, ne? Also, da frage ich einfach mal, müssen wir, Imanu muss das beantworten jetzt.
Ich weiß das auch, wer gewonnen hätte. Also ich kann euch eine hundertprozentige Antwort geben.
Ja.
Ja, Lennox Lewis gegen Ali ist eigentlich ziemlich eindeutig, weil wenn man gesehen hat, ja, dass Lennox Lewis sich gegen Vitali Klitschko wohlgemerkt, ja, einen Kampf auf Augenhöhe geliefert hat über 6 Runden, dann weiß man in etwa einzuschätzen, ja, dass Ali ihn wahrscheinlich mit seiner Geschwindigkeit und seinem noch viel besseren Jab und seiner Beweglichkeit und ja, ziemlich blöd hätte aussehen lassen, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Ist natürlich immer natürlich, ja, ziemlich grob oder schwer zu sagen, weil er halt aus einer anderen Zeit kam und das Boxen da ganz anders war, auch die Gewichte und
Genau,
die
also
Art zu
das ist
boxen, das
halt.
ist halt das Problem, ja. Aber ich sag mal so, angenommen, Ali könnte sich dem Boxsport anpassen, der 90er, ja. Dann würde er Lewis mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auspunkten, da gehe ich schon von
Also ich
aus.
meine aber umgekehrt hat Ali mindestens einmal gesagt, dass er davon ausgeht, dass Tyson ihn locker besiegt hätte. Und natürlich hat Lennox Lewis keinen Prime Tyson mehr besiegt, aber er war da ja auch nicht mehr unbedingt ein Prime Lewis mehr, dass er den dann besiegt hat.
Ja, Tyson wurde halt zum damaligen Zeitpunkt schon gegen andere ziemlich böse vermöbelt, ne? Also auch gegen Danny Williams dann verloren und ich weiß nicht, das ist schwierig, ja, das kann man schwierig vergleichen. Also Tyson hatte auch nur eine ziemlich kurze Prime, ne, bis zu seinem Gefängnisaufenthalt und alles, was danach kam, war halt schon nicht mehr Tyson. Also das muss man schon so sagen. Dementsprechend, ja, und Lewis, bis wann hat er seine Prime? Ich weiß nicht, ob der in dem letzten Klitschko-Kampf wirklich so schlecht war. Ich glaube einfach, Vitali hat halt auch eine gewisse Klasse gehabt oder hat vielleicht auch heute noch. Gut, heute wahrscheinlich eher nicht mehr so, wie gegen Chisora zu sehen war,
Ja.
aber ich denke, Lewis war ja gut, war ein bisschen übergewichtig in dem Kampf gegen Klitschko, hat er vielleicht nicht ganz so ernst genommen, Vorbereitung nicht perfekt, okay.
Aber er
Trotzdem
wog auch nicht massiv
war
mehr.
nicht allzu, ja, wollte ich auch gerade sagen. Es war, also war bestimmt nicht in der schlechtesten Form seiner Karriere, weil er halt noch Lennox Lewis war,
Ja,
über
also
38.
wie gesagt, ich will Lewis in keinster Form schlecht reden, sondern ich bin der Meinung, dass Lewis und Tyson wahrscheinlich beide auf einem Niveau sind, die in Ali besiegen hätten können.
Können auf jeden Fall.
Ja, das ist vom Style
Und
natürlich, das
das.
sind zwei unterschiedliche Boxer, ja. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, ist es Tyson gegen Ali, das würde ich auch sehr anders sehen, weil Tyson ganz andere Möglichkeiten hatte als Lewis, ja. Also Tyson war selbst übelst schnell in seiner Prime. Lewis hingegen war immer im Prinzip der gleiche Boxer, ja. Hat einen guten Jab gehabt, aber so allzu guten Aufwärtshaken hat er gehabt, ja. Aber der wäre mit der Geschwindigkeit, nicht gut zurechtgekommen, denke ich, vom Ali. Ja, das ist der Unterschied. Tyson hingegen würde ich da jetzt in der Geschwindigkeit her ganz anders einschätzen als Lennox Lewis. Ja, der war sehr, sehr schnell. Er konnte im Prinzip an jeden Gegner rankommen, wenn er wollte, in der Prime. Und der wäre auch an Ali rangekommen. Auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Die Frage ist dann natürlich, hätte er die Treffer unterbringen können, die dazu geführt hätten, dass Ali K.O. geht. Das weiß man nicht. Aber es ist auf jeden Fall, denke ich schon, wäre es interessanter gewesen, einen Tyson gegen Ali zu sehen, als gegen Lewis gegen Ali, ja, weil Lewis einfach. Ja, Lewis hat nicht so die Möglichkeiten gehabt gegen, also weiß ich nicht, ja, er hat nur einen guten Jab, mehr nicht. Und er hat einen Aufwärtshaken, der gut war. Okay. Aber reicht das? Gegen Ali, gegen die Geschwindigkeit von Ali, der selbst einen super Jab hat und vielleicht noch einen besseren als Lewis? Also, da sind schon die Anzeichen, also klar eigentlich für Ali, finde ich. Vom Matchup, vom Style her, ja, finde ich schon, dass der Ali da extreme Vorteile gehabt hätte. Aber ein Tyson war immer unangenehm zu boxen, egal für wen. So, wo er halt zwischen 18 und 24 war. Hohoho. Also der wär auf jeden Fall rangekommen an Ali, ja, und hätte ihn vor Probleme gestellt. Trotzdem hätte ich Ali hier als klaren Favoriten gesehen, auch nach Punkte.
Ja, ich denke, das ist auch mal so ein Ding, wie man durch die Fanbrille guckt vielleicht. Ne? Ist man irgendwie Lewis-Fan oder Ali-Fan?
Nee, also
da kann man einfach, für beide auf jeden Fall Argumente finden.
Nach heutigen Maßstab ist er eigentlich kein Heavyweight mehr. Und
ja, das stimmt.
Und dementsprechend sehe ich ihn einfach nicht an der Spitze des heutigen Heavyweights. Und ich zähle das heutige Heavyweight, gehe ich jetzt mal 10, 11 Jahre zurück, zähle ich halt Lennox Lewis auch noch irgendwie dazu. Da sehe ich ihn einfach nicht mehr einfach mithalten, weil er aus einer anderen Zeit kommt und diese andere Zeit war, muss man einfach sagen, da waren die Athleten noch nicht so trainiert, wie sie heute sind.
Ja, genau, ja. Das ist halt das, was ich noch angesprochen habe.
Muss man sagen, Ali war jetzt auch kein kleiner Mann oder so. Ali war 1,91, solide Reichweite, schnelle Hände und er hat auch damals schon gegen physische Monster gekämpft auch. Ne? Also so ein, wenn man jetzt Foreman mal anführt, der war halt, ja. Foreman ist halt von der Statur auch schon enorm gewesen, ne? Und auch so ein Frazier und so, das waren auch schon richtige Büffel, ne? Also ja, ne? Das ist halt so eine Sache, ne? Und sie ist natürlich schon etwas kleiner und etwas leichter so, ne? Als ein Lewis oder irgendwie heute ein Klitschko. Das ist schon so, aber weiß nicht, vom Talent, von Skills war Ali natürlich auch fürchterlich eindrucksvoll. Und ja, wird nicht umsonst sehen viele ihn als Nummer 1 so all-time im Heavyweight. Das ist halt schwierig. Ne? Es ist halt auch immer so ein Ding, wie guckt man durch die Fanbrille und wen mag man. Aber Kampf Ali gegen Lewis, das wäre sicherlich fürchterlich geil geworden. Also schon gerne gesehen. Es ist halt auch immer die Frage, welchen Ali man gesehen hat. Ne? Also ich denke, es gibt ja verschiedene Alis. Einmal den ganz jungen, den pervers schnellen, also abnormal schnell. Und das war ja Wahnsinn, ne? Also der junge Ali war ja enorm, enorm stark und das, wie schnell der war und so. Und später hat er noch viel mit Auge gemacht und ein bisschen mehr versucht, harte Hände zu landen, was er ja durchaus auch konnte. Und ja, unglaubliches Duell wäre das auf jeden Fall. Und ich denke, eine wirkliche Antwort, wie man darauf nicht ja, finde, ich denke wahrscheinlich, Lewis kommt halt aus einer anderen Zeit, ist halt ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Das würde wahrscheinlich den Ausschlag geben, so, ne? Aber nicht das Talent. Da würde ich Ali auf jeden Fall vorne
okay,
sehen.
Okay, ja, da kann ich jetzt mitgehen.
Ja, das war ja auch gerade das, was ich angesprochen habe. Wenn Ali sich halt an den Boxsport dann der 90er anpassen könnte, ne? Das habe ich ja auch gerade gesagt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Klar, wenn man den Ali einfach so, wie er ist, jetzt stand damals, jetzt einfach hier ins Schwergewicht setzen würde, in die 90er, dann würde das vielleicht halt ein bisschen problematisch aussehen. Ja, das denke ich auch.
Also da braucht man auch überhaupt nicht reden. Wenn der in der heutigen Zeit kämpfen würde, der wäre auf jeden Fall ein Top-3-Mann. Also,
ja, absolut.
Braucht man überhaupt nicht drüber nachzudenken. Der ist so unendlich viel besser als ein Manuel Char oder sowas. Also, was wir vorhin halt hatten. Aber, und wahrscheinlich auch besser als ein Povetkin. Nur ist halt besser als ein Klitschko. Das ist halt die andere Frage.
Stand heute ist das sowieso wieder was anderes. Klar, da denke ich, wird er fast auch jeden schlagen, denke ich schon, ja.
Ja, ist halt nur die Frage, ob er wirklich dann bestanden hätte gegen physischen Monster in den 90ern, die
So was wie
halt,
Riddick
ne?
Bowe oder halt sowas, ne?
Ja.
Das ist schon ein ganz böses Matchup, weil der hätte, wie gesagt, auch alles genommen, was Ali verteilt hätte und wäre einfach vielleicht sogar durch die Jabs durchgelaufen.
Ja, aber
Und
dann kann
der
ich
wäre
mir
zur
halt
eigenen Aktion
vorstellen, dann
gekommen,
hätte
egal was
Ali halt den
passiert.
Kampf mit 12 Punkten gewonnen. Mit 12 Runden gewonnen. Also das ist halt auch das andere dann.
Ja, ist die Frage halt, ne, ob er das halt den Druck, den Bo aufgebaut hätte. Wie gesagt, der hat unmenschliche Treffer nehmen können, der Bo. Der ist einfach durchmarschiert durch die Jabs. Das ist egal, dann geht einfach weiter. Irgendwann, unter so dem Motto, komme ich halt auch mal zu meinen Aktionen. Und die hat er in jedem Kampf immer hingekriegt, der Riddick. Gehe auch von aus, gegen Ali wäre er mit Sicherheit das ein oder andere Mal hart durchgekommen. Und das ist halt dann die Frage, ne, hätte Ali diese Treffer von solchen Leuten halt nehmen können, ne, diese Bomben, die da verteilt wurden. Das ist halt
Ich glaube schon,
die
weil Ali
Frage.
hat ja unmenschliche Nehmerfähigkeiten
Der hatte,
auch, ne?
der hat ein sehr gutes Chin gehabt. Das ist halt, wie gesagt, deswegen ist er
Und dabei
wahrscheinlich
ist
gegen
er halt
alle
auch
auch.
berühmt für seine Defensive gewesen.
Ja, yep, eben. Und die waren halt schon ein
Also.
bisschen auch grobmotorisch, so ein Bo, ne? Ich meine, er war schon natürlich ein unmenschliches physisches Tier und hat auch super Skills gehabt, aber hat doch sehr, sehr langsam, so im Endeffekt, ja, war schon, die Schläge waren, die konnte man schon kommen sehen, ja, wenn man Muhammad Ali heißt, zumindest, war halt von den Reflexen, von der Geschwindigkeit, von der Beinarbeit so gut, dass
Aber nur als junge
wahrscheinlich,
Version eigentlich, ne?
ja, natürlich, natürlich, klar, dass er da wahrscheinlich schon, ja, ziemlich hoch nach Punkten gewonnen hätte, ne? Aber trotzdem sind das halt Leute so, Bo, die haben immer ihre Möglichkeiten im Kampf gehabt zu gewinnen und haben ja nicht umsonst, oder er hat, glaube ich, nur einen einzigen ganz, ganz knapp nach Punkte in der Karriere verloren, den hätte man auch durchaus anders geben können. Und wie gesagt, hat die Besten der Besten gekämpft und die Besten der Besten geschlagen. Also von daher hätte er mit Sicherheit auch gegen Ali seine Chancen gehabt. Wie groß sie sind, keine Ahnung,
Ja, aber
aber.
Louis ist halt auch nicht unausnockbar gewesen und auch nicht unschlagbar so. Ne? Das haben ja auch
Ja,
die Kämpfe
eben.
gegen Rahman oder gegen Holyfield gezeigt oder gegen Vitaly am Ende. Dass es auf jeden Fall auch verwundbar ist. Ne? Ist halt nur die Frage, wie effizient ist halt noch ein Ali gegen solche Leute. Ne? Das weiß man halt nicht. Und ich denke, der Kampf gegen Foreman kann man vielleicht hernehmen, die physisch schon ein bisschen vergleichen, aber das war halt auch eine spezielle Situation damals da in Zaire. Spezieller Kampf und Formen, der halt schon ja nicht geboxt hat unbedingt wie Lennox Lewis und es ist halt schwer da wahrscheinlich zu sagen, aber im Zweifel einfach wegen der Physis wahrscheinlich Lewis. Ich denke, darauf können wir uns
Ja,
einigen.
mach einen Skillvergleich, mach einfach einen Skillvergleich. Die
Skill,
Beinarbeit von
Ali
Ali, ja?
Formen, keine
Wo
Frage.
er, wo, ne? Genau, zum Beispiel, oder der Jab. Ich meine, der Fuß war schon stark, aber der von Ali war besser, weil die Geschwindigkeit auch einfach dahinter war. Einen unheimlichen Handspeed gehabt. Da wäre Lewis, hätte er Probleme bekommen, seinen Jab überhaupt zu etablieren, weil Ali halt immer den Schritt mehr weggehen kann, schneller als Lewis es kann. Ne? Und das sind halt so Sachen, die Pace entscheidet, glaube ich, in diesem Fall den Kampf. Ja? Du,
Wobei
die
Lucia auch nicht
Geschwindigkeit.
langsam ist. Ne?
Nein, langsam nicht, aber im Gegensatz zu Ali war er langsam. Das muss man schon sagen. Von der
Gegenüber dem
Beinarbeit her.
jungen Ali, ja.
Ja, klar, da rede ich ja von. Auch Prime, klar, natürlich, auf jeden Fall. Ali in seiner besten Zeit, wo er halt wirklich noch die Dynamik hatte, die Pace hat, die Geschwindigkeit, die unheimliche Beinarbeit, den Handspeed. Und da ist er einem Lewis einfach um Welten überlegen. Ich denke schon, dass das wäre, glaube ich, eindeutiger geworden, als man das jetzt vielleicht so denkt. Also ich
Kann
muss
sein.
den Ausknock, glaube ich, jetzt nicht unbedingt, aber ich denke schon nach Punkte, also da hätte Ali schon auf jeden Fall sehr, sehr große Vorteile gehabt. Denke ich schon.
Schade, dass wir den nie erleben werden.
Ja, das ist halt auch mal
Könnte
so
man
eine
den noch
Sache, ne? Also
ansetzen? Stand heute ist es
Diskussion,
ja
die
noch
ist.
möglich, theoretisch. Ja, so.
Ja, gut, aber Stand heute, da brauchen wir uns, glaube ich, echt nicht weiter zu unterhalten. Der
Genau.
Lennox Lewis ist immer noch sehr, sehr fit und wir wissen alle, an was für eine Krankheit unser
Ja.
Muhammad Ali leidet.
Ja, das
Ja.
stimmt schon.
Ja, und
Also,
Ali war
das
einfach.
ist überhaupt keine Chance. Also, sorry, das ist wie wenn ich jetzt rausgehe und eine Oma verprügeln. Und wahrscheinlich kann die Oma mehr Gegenwehr leisten.
Ja,
Ja,
bei Ali
der
muss man
Lucky
einfach
Punch ist
sagen, er
immer
war
da eine
damals in der
Chance.
Welt einfach so die Super-Ikone. Ne? Das war ja unfassbar, was er für ein Typ war. Auch wenn man sich damals so die Videos anguckt, gibt da Videos bei Interviews und so. Der Typ hat ja wirklich im Fernsehen gerappt, ne? Und was er so erzählt hat und so, das war ja unfassbar. Also der war, wo der noch so auch geistig voll auf der Höhe war, der war unglaublich, ne?
Tja.
Der Typ. Also das war ein
Das war
Traum,
damals ja
ein
echt
Weltstar, vielleicht zu
unglaublich. Die
seiner Zeit
Leute
der bekannteste
dachten,
Sportler der Welt.
der ist, glaube ich, auch heute noch einer der bekanntesten. Ich glaube, wenn man heute die Leute auf der Straße fragt, nenn mir mal fünf Boxer, dann nennt man die, in Deutschland die zwei Klitschkos, dann nennt man Muhammad Ali, dann nennt man Henry Maske und ein Fünfter fällt einem schon nicht ein.
Ja, oder vielleicht noch Mike Tyson oder irgendwas, ne?
Ja,
Aber
Tyson könnte noch kommen. Vielleicht könnte auch ein Felix Sturm oder sowas kommen, aber ich glaube, da wird es schon
Ali,
eng.
ja, ist einfach.
Aber Ali ist einfach der Boxer. Das ist der Name, an den alle denken, wenn sie
Richtig.
Boxen hören.
Und nennt sich auch The Greatest und das trifft ja auch irgendwie zu. Und halt auch abseits des Rings fürchterlich stark, nicht nur in Interviews, sondern er war im Gefängnis, Kriegsdienstverweigerer und so. Das war schon enorm eindrucksvoller Typ, so. Und er ist schon eine ganz, ganz tolle Person. Von daher, aber wer gewonnen hat, wie gesagt, das ist eine sichere Antwort. Können wir darauf auch nicht geben. So, ne? Wir hoffen, damit geholfen zu haben. Und von daher, wenn ihr noch mehr irgendwie solche Matchups habt oder andere Fragen oder so, immer her damit auf jeden Fall. Stellt sie uns. Wir freuen uns immer. Sonst liked uns, teilt uns oder empfiehlt uns weiter. Denn ja, das ist das, wo wir größer werden können oder mehr Zuschauer erreichen können oder Zuhörer vor allen Dingen. Zuschauen wird uns ja keiner bei YouTube oder wie das Standbild. Gut. Ansonsten, ja. Bis nächste Woche dann.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.